Wir haben vorhin ein interessantes Video gesehen, bei dem Dinge schiefgehen. Und das ist nun mal irgendwie Teil unseres menschlichen Lebens, dass Dinge schiefgehen. Ne? Und ich glaube, irgendwann haben wir hier auch schon mal ein anderes Video gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ging auch nur 30 Sekunden circa. Da konnten wir sehen, wie Hirten einem Schaf zu Hilfe eilen, welches in einen engen Graben gestürzt war. Und die haben gezogen und gezogen, also am Hinterbein. Das sah richtig krass aus, wie die das machten. Aber schließlich war das Tier frei, sprang fröhlich herum, rannte los und ist nach ein paar Metern in den gleichen Graben wieder reingesprungen und steckte wieder genauso fest. Und dann könnte man sagen, jetzt kann man das Video in einer Endlosschleife abspielen. Ne? Die ziehen es wieder raus, springt wieder los, ist fröhlich, springt wieder in den Graben, hängt wieder fest. Das kannst du dir stundenlang angucken. Das beschreibt irgendwie unser Leben manchmal. Ne? Werden wir als Nachfolger von Jesus nicht auch manchmal mit Schafen verglichen? Ne? Und das ist dann ja schon ein Bild, wo man denkt, die allerintelligentesten Tiere sind Schafe nicht. Ne? Es ist so leicht, vom Weg abzukommen. Aber warum passiert es? Und weil das so eine grundlegende Frage ist, finden wir die schon ziemlich am Anfang in unserer Bibel. Ich habe letztens mit einer Reihe begonnen, die uns durch das erste Buch Mose führen soll, durch die Genesis. Wir wollen die grundlegenden Fragen kennenlernen, auf die letztendlich Jesus die Antwort liefert. Hier lernen wir nicht nur, wie die Welt begann und wie es mit der Menschheit losging, sondern auch, wie es mit Sünde losging. Wäre es nicht hilfreich zu verstehen, was Sünde ist, dieser Begriff, der oft so zu so einer frommen Floskel verkommen ist. Und zwar unsere eigene Sünde, nicht zuerst die der anderen. Der Garten Eden ist ein faszinierender Ort, um nach dem Ursprung von Sünde zu forschen. Ein Ort der Gnade und des Überflusses, wie wir letztens gesehen haben. Gnade, weil der Mensch hier völlig unverdient lebt. Gott hat ihn dorthin gesetzt. Überfluss, weil dieser Garten weit über seine Grenzen hinaus ein Segen für die Welt ist. Und so ein Segen wollen wir als Gemeinde ja auch sein. Gott hat den ersten beiden Menschen auch sinnvolle Arbeit gegeben, wenn ihr euch erinnert. In Kapitel 2, Vers 15, da haben wir ein wenig über die Begriffe bauen und bewahren nachgedacht und gesehen, dass es sich um die Tätigkeit von Priestern handelt. Und unter dem neuen Bund mit Jesus sind alle Christen Priester. Eden ist wie ein Tempel, ein Ort, wo Gott und Menschen einander begegnen. Ideale Lebensbedingungen. Und wenn Luther den Garten in seiner Übersetzung beschreibt, da steht von den Bäumen des Gartens, sie sind lustig anzusehen und gut zu essen. Ich mag dieses Lutherdeutsch an manchen Stellen. Ein frohes Leben herrscht in diesem Garten. Aber wie kann an so einem perfekten Ort irgendetwas Schreckliches passieren? Wie ist denn das überhaupt möglich? Jim McGuigan, ein Bruder, der in Irland als Missionar gewirkt hat und heute in Tennessee lebt, schreibt in seinem Buch Genesis and Us, die Genesis und wir, folgendes, ich zitiere. Die Rebellion gegen Gott und gegeneinander begann nicht in einem brandgefährlichen Mietshaus, das von mehr Ratten als Menschen bevölkert war. Sie brach im Paradies aus. Es ist simpler Unsinn zu behaupten, wie so viele es tun, dass die Grausamkeit der Welt der Vergangenheit angehören würde, wenn wir den Menschen nur eine gute Arbeit, ein gutes Dach über dem Kopf, warme Kleidung und Essen geben würden. Der Verrat begann nicht im Herzen eines arbeitslosen, verheirateten Mannes mit 5 Kindern und Schulden, die er nicht bezahlen konnte. Adam hatte keine solchen Ausreden. Zitat Ende. Verrat und Sünde. Trotz bester Startbedingungen. In der Tat scheitern hier alle Erklärungsversuche, die Sünde als ein Verhängnis oder Makel deuten, als etwas, das uns von Geburt anhaftet. Solche Deutungen gehen auch nicht auf das frühe Christentum zurück, sondern auf Theologen etwa ab dem 4. Jahrhundert. Und sie funktionieren, diese Deutungen, sie funktionieren in 1. Mose 3 auch nicht. Ein Autor des 20. Jahrhunderts, R.C. Sproul, macht in seinem Buch Chosen by God auf Seite 31 folgendes Eingeständnis. Ich zitiere, Adam und Eva wurden nicht als gefallene Menschen geschaffen. Sie hatten keine sündige Natur. Sie waren gute Geschöpfe mit einem freien Willen. Dennoch entschieden sie sich für die Sünde. Und warum? Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch niemanden gefunden, der es weiß. Zitat Ende. Gute Frage, nächste Frage. Aber nein, wenn ihr genau hingehört habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass Mr. Sproul einen wichtigen Teil der Antwort mit seinen Worten geliefert hat. Adam und Eva waren Geschöpfe mit einem freien Willen. Sie waren keine Roboter, so wie unser neuer elektronischer Gemeindeknecht da hinten an seiner Ladestation, ne? Der nicht festlegt, ob er den großen Saal saugen will oder nicht. Das legt eine Programmierung fest. Ne? Guido hat da so eine App und wenn Guido sagt, saug los, dann muss er los, ob er will oder nicht. Die ersten beiden Menschen aber hatten die Wahl. Nicht nur theoretisch, sondern echt. Unter den vielen toll aussehenden Bäumen befand sich nicht nur der Baum des Lebens, von dem man essen durfte, sondern auch ein weiterer Baum, welcher tabu war. Ein Baum, der Erkenntnisse vermittelt hat, welche den beiden Menschen anfangs nicht gut tun würden. Kinder können und sollen noch nicht selbst festlegen, was gut und böse ist. Tun sie es doch, setzen sie sich großer Gefahr aus. Gegen Ende der Bibel dann, na, wenn man der Heilsgeschichte mal folgt, gegen Ende der Bibel wird die Erkenntnis von Gut und Böse als etwas beschrieben, was reifen Menschen vorbehalten ist. Es ist also nicht etwas, was der Schöpfer seinen Geschöpfen vorenthalten will. Wenn wir ihm vertrauen, kommt alles zur rechten Zeit. Würden die beiden ersten Menschen Gott vertrauen? Und wie ist es mit uns? Vertrauen wir ihm? Der freie Wille des Menschen stellt also von Anfang an, wie soll ich das formulieren, stellt er ein gewisses Risiko dar. Aber freie Entscheidung ermöglicht auch viel Gutes, worauf Gott nicht verzichten wollte. Roboter können zum Beispiel nicht lieben. Dass unter euren Füßen heute keine Krümel liegen, das war keine Liebestat von, wie heißt doch, Robby, ne? Er war gezwungen, hier sauber zu machen. Dass er euch mit lustigen, angeklebten Augen anguckt, das war auch nicht seine Idee. Aber Gottes Geschöpfe sollen sich frei entscheiden können. Und nur weil Gott souverän und mächtig genug ist, kann er dem Menschen diesen Entscheidungsspielraum überhaupt einräumen. Also freier Wille des Menschen auf der einen Seite und Gottes Souveränität und Kontrolle auf der anderen Seite erscheinen höchstens dann als Widerspruch, wenn wir ein zu kleines Bild von unserem großen, allmächtigen Schöpfer haben. Nur ein Gott, der weniger ist als der Gott der Bibel, wäre gezwungen, unser Handeln irgendwie festzulegen, bis ins Detail. Der souveräne Gott der Bibel hat vorhergesehen, dass es zur Sünde kommt. Und er hält schon von Ewigkeit an einen Rettungsplan bereit, der zur Erfüllung kommt, egal wie wir uns entscheiden. Und Gott kennt unsere Entscheidung, aber ohne uns vornherein zu manipulieren. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber ich lebe lieber mit einer gewissen Portion von Nichtverstehen, als mit einer Erklärung, die Gott kleiner macht, als er ist. Schauen wir uns an, wie Sünde in die Welt kam und das in einem Kapitel der Bibel, wo das Wort Sünde nicht ein einziges Mal vorkommt. Erst in Kapitel 4 bei Kain und Abel, da werden wir den Begriff finden. Übrigens, es kann sich lohnen, über Kapitelgrenzen hinweg zu lesen. Wer aufmerksam zugehört hat, hat gemerkt, dass unsere Schriftlesung heute Morgen nicht in Kapitel 3, Vers 1 startete, sondern im letzten Vers des vorhergehenden Kapitels. Hören wir nochmal in den Anfang rein. Und sie waren beide nackt, der Adam und seine Frau, und sie schämten sich nicht voreinander. Die Schlange jedoch war listig, wie kein anderes unter den Tieren des Feldes, welche Jahwe Gott gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem der Bäume im Garten essen? Es fing mit einem freundlichen religiösen Gespräch an, könnte man sagen. Da ist noch gar nicht so viel von Gottes Willen offenbart worden, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und schon kommt jemand, der versucht, das Wort Gottes zu verdrehen. Aber was genau war das Verführerische an der Schlange? Dass sie sprechen konnte? Nein, also das war offenbar zu diesem Zeitpunkt so normal wie das Nacktsein. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Frau sich darüber gewundert hat. Zwei Worte sind aber hier interessant, denn sie sind sich im Urtext der Bibel zum Verwechseln ähnlich. Nackt heißt auf Hebräisch Arom. Und listig heißt Arum. Fast scheint es, als wäre die Schlange genauso nackt, genauso unbedarft, genauso kindlich und schuldlos wie die ersten beiden Menschen. Ihre Worte klingen unschuldig, aber sie ist nicht Arom, sie ist Arum. Nicht nackt, sondern listig. Und dieser Unterschied ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Im Schriftbild, wenn man das im Original liest, ändert sich sogar bloß die Position eines kleinen Punktes. Ansonsten ist es das gleiche Wort. Und auch bei Gottes Wort im Allgemeinen reicht es, wenn man manchmal die Akzente anders setzt, wenn man etwas einseitig und anders betont. Man sieht auch, was das für eine Wirkung bei der Frau hat, wie sie der Schlange antwortet. Sie redet jetzt nur noch von den Früchten des Gartens. Ja, wir dürfen eigentlich von den Früchten essen. Ne? Aber kein Wort mehr von der Fülle, die sich da bietet. Stattdessen rückt der Baum mit der verbotenen Frucht jetzt in den Mittelpunkt des Gartens. Ja, und nicht mal berühren darf man den. Hat Gott das so gesagt? Habt ihr das so gelesen? Nein. Aber hier sehen wir zum ersten Mal, wie das Gute, die Gnade, die Fülle in den Hintergrund gerät und das Verbot weitaus schlimmer dargestellt wird, als es in Wirklichkeit gewesen ist. In Vers 6 in Kapitel 3 steht dann, dass dieser Baum gut zum Essen und eine Lust für die Augen ist. In dem Moment, und ich hatte das letztes Mal schon angesprochen, in dem Moment möchten wir am liebsten in die Geschichte hineinrufen und sagen, halt, stopp, all die anderen Bäume sind gut zum Essen und eine Lust für die Augen. Hast du das vergessen? Verführungen kommen übrigens auch nicht mit einem Beipackzettel. Es gibt keine Risiken, keine Nebenwirkungen. Keineswegs werdet ihr sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Eine populäre Ansicht auch heute noch. Und ich denke mittlerweile, was diese Ansicht so attraktiv macht, ist die Betonung des Egos. Ich lasse mir doch nichts vorenthalten. Ich verdiene etwas Besseres. Aber statt Vertrauen führt es zu Furcht. Gott wird zu einem unheimlichen Etwas, dem man nicht mehr trauen kann, vor dem man sich versteckt und sich notdürftig mit Feigenblättern bedecken muss. Und aus der geliebten Frau, die in Kapitel 2 noch mit Poesie besungen wurde als Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, aus ihr wird nun die Frau, die du mir gegeben hast. Schuld sind immer die anderen, sogar Gott. Habt ihr euch je gefragt, wie die Menschheitsgeschichte anders gelaufen wäre, hätten die beiden nicht verfrüht nach dieser verbotenen Frucht gegriffen? Würden wir dann heute immer noch im Paradies leben? Habt ihr je diese Frage gehabt? Zumindest theoretisch. Und ich denke, wir würden wahrscheinlich nicht mehr im Paradies leben. Wenn die ersten beiden Menschen das nicht getan hätten, dann bestimmt ihre Kinder. Und wenn die es nicht getan hätten, wenn sie es nicht getan hätten und jahrtausende lang niemand anders, dann wäre vielleicht der ein oder andere von uns auf die Idee gekommen, oder? Ja. Mit anderen Worten, das ist nicht etwas, was die beiden da getan haben und nun für alles schuld sind. Wir selber tun das Gleiche und das schon seit Jahrtausenden. Jakobus, und damit sind wir plötzlich ziemlich am Ende der Bibel, auf der anderen Seite dieses dicken Buches, Jakobus beschreibt den Prozess, der auch heute zur Sünde führt. Hört mal hin, ob das ganz anders klingt als in Eden oder ob es sich im Prinzip um den gleichen Prozess handelt. Ich lese aus dem Jakobusbrief: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott ist unangefochten vom Bösen. Er selbst versucht aber auch niemand, sondern ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also es beginnt mit Versuchung, daraus entsteht Sünde und die Folge ist letztendlich der Tod. Getrennt sein von Gott. Und das Schlimme ist, wir empfinden das irgendwann als Normalzustand. Das ist so. Das ist unsere Natur, unsere Sündennatur. Man hat sich daran gewöhnt. Und von dieser Sündennatur, die sich daraufhin einstellt, redet die Bibel auch an anderen Stellen. Ich habe mit Menschen zu tun, die ihre Drogensucht überwinden wollen. Die wurden auch nicht als Crystal Junkies geboren. Aber irgendwann ging es los. Und ab da schien es, als könne es gar nicht mehr anders gehen, als mit dem Stoff diese eingeschliffenen Muster zu überwinden. Das ist schwer. Und ich bewundere einen jeden, der das schafft. Aber die wenigsten ahnen, dass ihr Schöpfer ihnen ein gutes Stück weit dabei geholfen hat. Dass nicht nur die Therapeuten waren und gutes Zureden und irgendwelche Programme, sondern dass es einen Schöpfer gibt, der uns hilft. Aber der auch will, dass wir ihn kennenlernen. Aber wir müssen gar nicht auf die blicken da draußen, auf diejenigen, deren Sünde so ganz offensichtlich ist. Blicken wir auf uns. Sogar in eine Gemeinde muss Paulus, der Apostel, folgende Worte schreiben. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Ich liebe euch eifersüchtig mit der Eifersucht Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich Christus. Und ihm will ich euch als unberührte Braut zuführen. Ich fürchte nur, dass es euch wie Eva geht, die damals durch die Falschheit der Schlange verführt wurde. Genauso könnten eure Gedanken von der aufrichtigen Hingabe an Christus abkommen. Von Christus abkommen, das Gute vergessen, das ist eine Gefahr, die wir nicht unterschätzen dürfen. Denk mal, wie viel Gutes du in Gemeinschaft mit dem Herrn erlebt hast. Die besten Zeiten als Gemeinde haben wir doch immer dann, wenn wir gemeinsam unseren Glauben bekennen dürfen. Wenn wir neues Leben gemeinsam willkommen heißen dürfen. Wenn wir uns gegenseitig ermutigen dürfen. Aber der Widersacher Gottes will unsere Blicke davon weglenken, will den Blick nur noch auf uns selbst lenken. Aber was tut Gott? Und ich bin so froh, dass 1. Mose 3 nicht einfach nur mit einem Verhör und mit einem Strafurteil endet. Ja, Gott konfrontiert alle Akteure. Er verflucht die Schlange, er verflucht den Erdboden. Aber ist euch je aufgefallen? Er verflucht weder die Frau noch den Mann. Für die Menschheit gibt es Hoffnung. Lesen wir nochmal das Urteil Gottes über Satan, die Schlange, 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen oder Nachkommen, ne? Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ein Nachkommen der Frau wird über Satan siegen, dabei aber auch verletzt werden. Ihr ahnt, wer das ist, wer hier in dieser ersten Prophezeiung angekündigt wird. Der Mensch versagte im Paradies, weil er nur an sich und seinen Vorteil dachte. Jesus siegte. Siegte durch sein Gehorsam am Kreuz und dachte dabei nicht an sich, sondern sogar an seine Feinde. Ein Schuldloser leidet, damit schuldbeladene Menschen umkehren und wieder leben dürfen. Und diese Verheißung gibt Gott dem Menschen mit. Ja, sie müssen die behütete Umgebung von Eden verlassen. Und von nun an ist das Leben härter als zuvor. Schmerzen, Krankheit, Tod gehört jetzt alles leider mit dazu. Aber die beiden gehen nicht allein. Der Gott, welcher diese Hoffnung verheißt, geht mit. Er schickt die beiden auch nicht nackt fort, sondern begleitet sie mit Tierfellen. Das erste Opfer sehen wir hier. Ein Vorgeschmack auf den, der das finale Opfer bringen wird. Und selbst aus diesem allerletzten Vers von Kapitel 3 schöpfe ich Hoffnung. Zwar liest man dort, dass die Tür zum Paradies erstmal zu ist. Wir erfahren aber auch hier, dass der Zugang zum Garten an der Ostseite lag und man mag denken, das ist irgend so ein unwichtiges Detail. Die Menschheit lebt ab dem Punkt im Exil, könnte man sagen, aber auch dieses Exil soll irgendwann einmal enden. Später hat dann die Stiftshütte und auch der jüdische Tempel einen Eingang und ratet mal an welcher Seite? An der Ostseite. Und es wirkt, wenn man diesen geschichtlichen Faden verfolgt, als ob Gott so allmählich unsere Rückkehr vorbereitet. Er holt auch sein Volk aus dem Exil, und das ist immer mal passiert, ne? Und dann, es ist heute schon gesagt worden, dann zerreißt eines Tages der Vorhang im Tempel. Und plötzlich dürfen alle, die sich Jesus anschließen, zu Gottes neuem geistlichen Tempel gehören. Er ruft auch uns zurück. Freust du dich oder fürchtest du dich noch? ersten beiden Menschen, die haben sich anfangs versteckt. Aber Gott will unsere Schande bedecken. Und es gibt nichts, was du getan haben könntest, dass Gott so sehr überrascht, dass er dich nicht heimholen könnte, wenn du davon umkehrst. Und es gibt nichts, was du getan haben könntest, das er noch nicht weiß. Wo bist du? Was antwortest du auf diese Frage Gottes? Auf eine Frage, auf die Gott eigentlich schon längst die Antwort kennt. Und er wartet eigentlich nur noch auf deine und meine Antwort. Amen.